Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter einen Abschnitt stellen aus dem ersten Timotheusbrief. Wir wollen also nach einer längeren Unterbrechung heute fortfahren in der Predigtreihe über den ersten Timotheusbrief. Und wir lesen heute den Abschnitt 1. Timotheus 2, die Verse 8 bis 15. 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 8 bis 15. Wir hören dort das Wort Gottes. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben ohne Zorn und Zweifel. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Aber ich gestatte einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt oder gerettet werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Brief, den wir als den ersten Timotheusbrief überliefert bekommen haben, ist der Brief eines Apostels und damit eines reifen, eines älteren Hirten an einen jüngeren, gerade erst in ein Gemeindeamt getretenen Pastor. Und es werden in diesem Brief Fragen behandelt, die in der Gemeinde in Ephesus aufgebrochen waren, ja noch mehr, die diese Gemeinde in eine sehr große Unruhe versetzten. Und wenn wir uns noch einmal an den vorherigen Abschnitt erinnern, wie gesagt, das liegt jetzt schon etwas länger zurück. Also an 1. Timotheus 2, an die Verse 1 bis 7, dann wurden wir dort auf die Wichtigkeit des Gebetes verwiesen. Und Gott gebietet hier durch seinen Apostel, betet. Betet für alle Menschen, namentlich für diejenigen, die in einem Staat Regierungsautorität ausüben. Also besonders wurde hier die Instanz herausgehoben, die damals keineswegs selten gegen die Christen eingestellt war. Die weltlichen Instanzen sahen häufig damals die Christen als eine Gefahr für den öffentlichen Frieden. Und nur allzu oft ließen sie ihre feindliche Einstellung auf die Gemeinde spüren. Und da war es dann durchaus möglich, dass in der Gemeinde der Gedanke aufkam, gerade für den Untergang dieser Regierenden zu beten, für deren Beseitigung. Oder die Christen gerieten in die Versuchung, überhaupt nicht mehr für sie zu beten. Und angesichts dieser Situation gibt der Apostel durch den Heiligen Geist die Anweisung, lasst euch durch solche Überlegungen und Verführungen nicht in irgendeiner Weise unsicher machen. betet. Betet für die Regierenden. Und dann in den Versen 3 bis 6 erklärt er, warum wir beten sollen. Und es gibt als Erklärung, es ist Gottes Verlangen, es ist Gottes Wille, dass alle möglichen Menschen das Evangelium hören, dass alle möglichen Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und genau zu diesem Ziel nämlich sind auch die staatlichen Organe hilfreich, auch die heidnischen. Denn sie sorgen dafür, dass wir ein ruhiges Leben führen, ein stilles Leben führen. Und damit ist hier aus dem Zusammenhang ein Leben gemeint, in dem es überhaupt möglich ist, das Evangelium zu verkündigen. Gott will eben keineswegs nur, dass Juden gerettet werden, sondern auch Heiden. Und deswegen, Gemeinde, betet. Betet vor allen Dingen. Betet. Und der heutige Abschnitt, er fährt genau mit dem gleichen Thema fort. Er weist weiterhin hin auf die unverzichtbare Notwendigkeit des Gebetes. Aber diese Thematik des Gebetes verknüpft der Apostel in unserem Abschnitt mit noch einem anderen Themenkomplex, mit einem Themenkomplex, der vermutlich heute noch umstrittener ist als die Frage, welche Einstellung wir zu den Regierenden einnehmen sollen. Es ist die Frage der Beziehung zwischen den Männern und den Frauen, und zwar in dieser Welt, aber namentlich auch in der Gemeinde. Gibt es überhaupt unterschiedliche Aufgaben für Männer und Frauen? Und wenn ja, was sind dann deren jeweiligen Aufgaben und Verpflichtungen? Bekanntlich wird ja gerade wegen solcher Aussagen, wie wir sie hier in diesem Abschnitt lesen, also über die Frauen, sehr häufig erklärt, Paulus, der ist für heute nicht mehr akzeptabel. In seiner Einstellung zu den Frauen sei dieser ehemalige Pharisäer viel zu machohaft. Gelegentlich hört man sogar die Bewertung, ein Frauenhasser. Und tatsächlich gibt es ja heute kaum einen anderen Bereich, der so umstritten ist, der so kontrovers diskutiert wird, wie das Thema der Beziehung zwischen Männern und Frauen. Nicht nur in den evangelischen Landeskirchen gibt es wie selbstverständlich heute Pastorinnen, inzwischen sogar bekanntlich Bischöfinnen, auch in Freikirchen, in baptistischen Gemeinden, in Pfingstgemeinden und auch in anderen, treten heutzutage wie selbstverständlich Frauen in leitenden Funktionen auf. Und wenn wir an die Gemeinschaftsbewegung denken, da ist es schon länger üblich gewesen, Diakonissen zu haben, die eben auch predigen. Inzwischen aber ist das Rad der Geschichte weitergegangen. Mittlerweile wird nicht nur behauptet, dass Frauen die gleichen Aufgaben und die gleichen Positionen haben sollen wie die Männer, sondern auch, dass es eigentlich gar keinen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Man informiert uns schon der Umstand, dass man heutzutage zwischen Männern und Frauen überhaupt einen Unterschied macht. Das ist eigentlich nichts anderes als eine soziale Konstruktion. Und diese geistige Richtung, man nennt sie Gender Mainstream. Und dieses Gender Mainstream ist in unserer Gesellschaft inzwischen zu einem vorherrschenden Erziehungsideal geworden, zum Beispiel in den Schulen. Und diese Ideologie, sie wird auch massiv in Medien propagiert. Und wenn man im Licht dieser neuzeitlichen Botschaften, dieser neuzeitlichen Propaganda diesen Abschnitt hier aus dem Wort Gottes liest, dann kann man eigentlich in aller Gelassenheit feststellen, entweder oder. Entweder das, was in diesem Abschnitt steht, oder der neuzeitliche Feminismus, oder das Gender Mainstreaming haben recht. Aber beides, das geht nicht. Man kann hier in aller, ich sag mal, Ruhe feststellen, dieser Abschnitt ist ein Faustschlag in das Angesicht dieser geistigen Strömungen. Entweder das eine stimmt oder das andere. Beides geht nicht. Und wenn wir einmal bei diesem Begriff des Faustschlages bleiben wollen, dann können wir sagen, eigentlich sind es vier Faustschläge, die wir hier bekommen, die unsere Zeit hier bekommt. Aber damit auch immer wir, denn auch unser Herz ist damit angesprochen, weil auch wir angefochten sind. Und bevor wir nun inhaltlich darauf eingehen, sollten wir uns dieses ganz ruhig klar machen. Der Apostel spricht hier sehr deutlich. Gelegentlich hört man ja die Bemerkung, wenn man zu solchen Abschnitten kommt, was machst du dir eigentlich, was machen sich die Bibeltreuen, nicht eigentlich alles für Probleme, nicht über die Hälfte der Welt hat noch niemals das Evangelium von Jesus Christus gehört. Und warum sollte man angesichts dieser notvollen Situation über so etwas wie die Beziehungen zwischen Männern und Frauen sich überhaupt Gedanken machen? Vorsicht! Vorsicht vor einer solchen Gedankenführung. Sie erscheint heute sehr attraktiv, vielleicht auch sehr fromm, sodass, wenn man ihr widerspricht, man sich des Vorwurfs aussetzt, nicht missionarisch aktiv sein zu wollen. Trotzdem, ich sage es noch einmal, Vorsicht! Denn durch den Heiligen Geist sagt Paulus das, was er hier sagt, spricht er über die Beziehung zwischen Mann und Frau, und dann sollten wir es auch tun. Und hüten wir uns davor, hier frömmer sein zu wollen als das Wort Gottes. Nicht ein anderer Trick, um sich dieser Anweisungen zu entziehen, ist, man unterstellt Paulus oder gar dem ganzen Neuen Testament Aussagen, die sie überhaupt nicht machen. Zum Beispiel behauptet man, das Neue Testament würde Frauen zu einem absoluten Schweigen oder gar Nichtstun in der Gemeinde verdammen. Aber das ist Unsinn. Paulus wurde immer und immer wieder während seines Dienstes auch durch Frauen unterstützt, durch sie begleitet. Denken wir an Lydia, dieser Geschäftsfrau aus Thyatira, die uns in Philippi begegnet. Oder lesen wir einmal die Grüße des Apostels Paulus in seinen Briefen, zum Beispiel in Römer 16. Oder wenn Paulus von Aquila und Priscilla spricht, die sich dem Herrn übergeben haben zum Dienst, wie Paulus es einmal so wunderbar formuliert, dann nennt Paulus eben auch den Namen der Frau, auch Priscilla. Und gelegentlich achten wir einmal darauf, sogar an erster Stelle. Nein, Paulus und auch die anderen Apostel, sie waren keine Frauenhasser. Und auch Verachtung für Frauen ist bei ihnen nicht zu finden. Aber das Wort Gottes besteht darauf, dass es Unterschiede, schöpfungsmäßige Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und diese haben wir zu beachten. Diejenigen, die dieses bestreiten, also die etwa dem Gender Mainstreaming mehr oder weniger verfallen sind, argumentieren nicht selten in einer dreifachen Weise. Sie haben drei Gedankenführungen, die man gerne bei ihnen hört. Zum einen sagen sie, Paulus meint das überhaupt nicht, was er hier in 1. Timotheus 2 zu sagen scheint. Und die Gedankenführung dieser Leute läuft dann folgendermaßen. Paulus bringt hier zwar Vorbehalte gegenüber dem Verantwortungstragen von Frauen zum Ausdruck, aber bitte, das liegt nur an der außergewöhnlichen, besonderen Situation in Ephesus. Seine allgemeine Ethik, die lautet, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Und in diesem Zusammenhang weist man dann gerne auf Galater Kapitel 3, Vers 28, wo zu lesen ist, dass in Christus weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier und auch nicht Mann oder Frau sind. Also, so sagt man, da sieht man es doch, der Apostel vertritt im Kern eine egalitäre Ethik. Das, was hier in 1. Timotheus 2 gesagt worden ist, das sei nur gültig für die besondere Situation in Ephesus. Soweit die Argumentation. Aber das ist falsch. Wir werden noch sehen, wie hier in unserem Abschnitt die Differenz, der Unterschied zwischen Mann und Frau begründet wird. Und er wird keineswegs begründet mit der damaligen kulturellen Situation. Und bitte erinnern wir uns etwa auch an andere Stellen. 1. Korinther 11 oder 1. Korinther 14 oder auch bitte Epheser Kapitel 5. Wir lasen es vorhin, wo die unterschiedlichen Aufgaben von Mann und Frau in einer Ehe angesprochen werden. Und noch ein Wort zu Galater Kapitel 3, Vers 28. Natürlich will Paulus hier nicht sagen, dass es bei Christen keinen Unterschied zwischen Mann und Frau mehr gibt, etwa in den Aufgaben oder in den Verantwortungen. Sondern worum geht es an dieser Stelle? Es geht um die Frage hier, achten wir auf den Zusammenhang. Es geht um die Frage, wie du vor Gott gerechtfertigt wirst, wie du mit Gott versöhnt bist. Und da gibt es tatsächlich keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen einem Sklaven und einem Freien und auch zwischen einem Mann und einer Frau. Jeder lebt einzig und allein aus der Gnade, die wir in und durch Jesus Christus empfangen. Und mehr als Gnade bekommt niemand. Die zweite Weise, in der man versucht, das, was wir hier lesen, wegzuargumentieren, ist, dass man erklärt, Paulus ist nicht konsequent, er ist inkonsequent, er widerspricht sich. Manchmal sagt er das eine und dann wieder das andere. Wenn er schreibt, die Aufgaben von Frauen seien begrenzt, dann habe er eben die damalige jüdische Kultur im Auge. Er habe sich daran angelehnt. Und wenn er an anderen Stellen eher eine mehr egalitäre Ethik verbreitet, dann spreche er im Geist von Jesus. Merken wir? Dann, mit anderen Worten, wenn du im Geist Christi sprechen willst, dann musst du heute das Gleichmacherische, das Egalitäre hervorheben. Und dann gibt es noch einen dritten Weg, in dem heute argumentiert wird und dieser begegnet inzwischen auch in evangelikalen Kreisen. Hier sagt man, das, was das Neue Testament über die Beziehung zwischen Mann und Frau sagt, das ist zwar schön und gut, aber das ist doch unvollständig. Das ist doch defizitär. Man muss ja eine Entwicklung, so sagt man, sehen vom Alten hin zum Neuen Testament. Also man argumentiert hier evolutionär. Und diese Linie muss man dann weiter ausziehen. Und dann gelange man sogar zu einer besseren Ethik als zu der des Neuen Testamentes. Ich denke, dass deutlich ist, dass jede dieser drei Erklärungsweisen mehr Probleme verursacht, als sie löst. Aber abgesehen davon, es wird bei allen dreien die Autorität der Heiligen Schrift untergraben. Ich will es hier ganz vorsichtig, lediglich als Frage formulieren. Meinen wir wirklich, dass die Heilige Schrift sich selbst widerspricht? Und wenn das der Fall ist, woher will man denn dann den Maßstab nehmen, zu entscheiden, dass die eine Anweisung in den Briefen für alle Gemeinden gilt, während andere nur für die damalige Zeit gelten? Wer wagt es, aufzustehen und zu sagen, dass wir heute zu einer besseren Ethik gelangen können als zu der, die Gott in seinem Wort gegeben hat? Noch einmal, an welchem Maßstab will man das denn messen? In Wahrheit bedeutet jedes dieser drei Auslegungsweisen ein Untergraben der Autorität der Heiligen Schrift. Und schon deswegen kann es für eine Gemeinde, die unter dem Wort Gottes steht, nicht akzeptabel sein, auch nur eine dieser drei Weisen des Argumentierens zu akzeptieren. Möge Gott uns erhalten bei seiner ewigen Wahrheit. Aber abgesehen davon, dass durch diese Argumentationsweisen das Wort Gottes unterwandert wird, machen wir uns bitte klar, Paulus schreibt hier diesen Brief in Ephesus hinein in eine, wir würden heute sagen, multikulturelle Situation. In den Gemeinden und damals auch in der Gemeinde von Ephesus, da trafen Juden und Nichtjuden aufeinander. Menschen, die aus dem Judentum kamen und eben aus dem Heidentum. Und den Heiden waren die Praktiken des Judentums vielfach unbekannt. Nicht in einer jüdischen Synagoge war es zum Beispiel üblich, dass die Frauen in einem extra Bereich saßen, vielfach hinter einem Vorhang. Und in einer jüdischen Synagoge war es auch üblich, dass die Männer alleine beteten und nicht die Frauen. Wir werden noch sehen, wenn wir uns im Einzelnen das anschauen, dass Paulus keineswegs sagt, in den Gemeinden macht es genauso wie in einer Synagoge. Aber er sagt auch nicht das Gegenteil, nämlich macht alles anders, als es in den Synagogen üblich war. Vielmehr sagt er, wir machen alles genauso, wie es in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist. Und den Heiden, die überhaupt nicht wissen, wie Gott in angemessener Weise angebetet wird, wie sie sich verhalten sollen, denn sie hatten keine Ahnung von der Schöpfung und den Schöpfungsordnungen. Denen sagt er sehr deutlich, wie sich Männer und Frauen verhalten sollen und auch, was ihre unterschiedlichen Aufgaben sind. Und dazu kam noch etwas. In den Gemeinden damals fanden nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen zu einer neuen Freiheit in Christus. Jetzt konnten auch die Frauen beten, weissagen, profitieren. Und dadurch konnten sie in die Versuchung geraten, in einer Weise aufzutreten, die ihnen nicht angemessen war. Kurzum, gerade in dieser multikulturellen Situation, in der Menschen aus sehr unterschiedlichen geistigen Traditionen herkamen, da gibt Paulus durch den Heiligen Geist klare Wegweisungen. Und es sind vier Kernanweisungen, die wir beachten wollen. Erstens, Vers 8, 1. Timotheus 2, Vers 8. Christliche Männer sollen beten. Ich lese diesen Vers noch einmal. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Aus mehreren Stellen des Neuen Testamentes geht hervor, dass nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen beten sollen. Ich erinnere noch einmal etwa an 1. Korinther 11. Warum, so könnte man fragen, spricht Paulus hier ausdrücklich die Männer an? Mehr noch, im Griechischen fällt auf, dass das Wort, das hier für Männer steht, gerade den geschlechtsspezifischen Aspekt sehr stark betont. Frage, warum? Nun machen wir uns einmal die Situation klar, in die hinein Paulus das damals sagte. In der damaligen, namentlich in der heidnischen Kultur war es üblich, dass Frauen beteten. Religion war in der Regel Frauensache. Auch Männer waren religiös, aber für den religiösen Bereich lag das Schwergewicht eindeutig bei den Frauen. Und diese kulturelle Einstellung, die konnte sich nun auf die Gemeinde übertragen. Genau dagegen wendet sich Paulus hier. Er nimmt also Stellung gegen die damalige Kultur. Nicht nur Frauen, auch Männer sollen an allen möglichen Orten beten. Es soll ja also nicht gesagt werden, dass nur Männer beten sollen und die Frauen sich bei Gebetsversammlungen in Schweigen hüllen sollen. Übrigens heißt es ja gleich im nächsten Vers desgleichen oder ebenso auch die Frauen. Aber klar muss sein, in der Gemeinde Gottes ist das Gebet nicht nur Frauensache. Eher ist das Gegenteil der Fall. Die Männer, sie sollen die Führung übernehmen. Ihr Männer, betet. Wenn man so in Gemeinden herumkommt, gelegentlich werde ich eingeladen zu Vorträgen, dann vernimmt man nicht selten die Klage von Frauen. Die Männer sind zu träge, namentlich in geistlichen Dingen. Mein Mann überlässt mir die Initiative zum Beten zu Hause. Es ist keineswegs die Klage, die Männer sind zu dominierend oder sie reißen die Leitung in geistlichen Dingen an sich. Nein, eher ist das Gegenteil der Fall. Und dieses Wort hier gebietet, ihr Männer, ihr Brüder, übernehmt die Initiative auch im Gebet. Betet. Ergreift die Initiative an allen Orten. Also nicht nur im Gottesdienst, auch zu Hause zum Beispiel. Aber dann fügt der Apostel noch etwas bezeichnenderweise hinzu. Er sagt, ihr Männer, betet, aber ohne Zorn und ohne Zweifel oder ohne Murren. Erinnern wir uns dazu an die erste Schriftlesung aus dem Buch Jona. Da lasen wir, wie Jona der Stadt Ninive das Gericht Gottes verkündet hatte. Und darauf tat die Bevölkerung Ninives Buße. Sie glaubten an Gott und Jona war sauer. Es missfiel ihm. Denn Gott war gnädig und das ausgerechnet zu den Assyrern, also zu den Feinden des Volkes Gottes. Und wir lesen dann in Kapitel 4, Vers 1, Jona wurde zornig und er sprach zu Gott. Er betete also im Zorn. Er tat also genau das, wozu wir hier aufgerufen werden, es nicht zu tun. Und er sagt dann, ach Herr, ist nicht das, was ich bereits sagte, als ich noch in meinem Land war? Also ich wollte mit meiner Flucht nach Tarsis dir eigentlich zuvorkommen, denn ich wusste, dass du gnädig bist. Jona, er betete im Zorn. Warum werden Männer eigentlich ausdrücklich aufgefordert, so nicht zu beten? Also es ist genau nicht so zu tun, wie Jona es hier tat. Die Antwort ist deutlich. Weil Männer dann, wenn sie beten, in der Gefahr stehen, Gott gewissermaßen Vorschläge zu machen, wie er sich noch besser verhalten könnte. Nicht so im Sinn von, Herr, eigentlich ist es eine große Dummheit von dir, dass ich zu den Assyrern gehen muss nach Ninive, denn stell dir mal vor, die tun Buße und die Assyrer sind ja die Feinde des Volkes Gottes, dann kommen die Assyrer und werden das Volk, dein Volk, kassieren. Kein guter Vorschlag. Ich gehe lieber nach Tarsis. Ja, wir denken vielfach, Jona wollte hier ungehorsam sein, weil er keine Lust hatte. Oh nein, Ich sagte mir etwas anderes. Ich habe Angst davor, so sagt Jonas hier in Kapitel 4, dass Gott vielleicht gnädig sein könnte zu diesem Volk. Wir meinen besser, wie der Heilsplan Gottes ablaufen muss als Gott. Da kam ich dir am besten zuvor. So nicht beten. Ein solches Gebet ist nicht ein Gott angemessenes Gebet. Ihr Männer, betet. Betet an allen Orten, an allen möglichen Orten, nicht nur in der Kirche am Sonntag. Aber betet ohne Zorn und auch ohne Zweifel, Murren, indem ihr in Gott in einen Dialog tretet. Das griechische Wort heißt hier Dialogismoi, da steckt das Wort Dialog drin. Vergiss nicht, o Mann, vor wem du stehst. Gott sitzt im Regiment und er hat einen weiteren Horizont, als du ihn hast. Und zweitens, nachdem Paulus die Männer aufgefordert hat, sich maßvoll zu verhalten, also sich zurückzunehmen, nicht machohaft aufzutreten, wendet er sich nun danach an die Frauen. Auch sie sollen sich zurücknehmen. Und das kommt nicht zuletzt in ihrer Kleidung, oder heute würde man sagen, in ihrem Outfit zum Ausdruck. Ich lese nochmal die Verse 9 und 10. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Gleicherweise. Ebenso, so beginnt Paulus diesen Abschnitt. Ich war, Männer haben einerseits die Leitung im Gebet zu übernehmen. Oh ja, sie sollen beten, aber sie sollen sich dabei nicht wie Geheimräte Gottes verhalten. Sie sollen ohne Zorn beten, ohne sauer zu sein auf Gott, wenn er es anders macht, als wir es uns vorgestellt haben. Nehmt euch zurück, ihr Männer. Vergesst nicht, vor wem ihr steht, wenn ihr betet. Und genauso soll es nur noch bei den Frauen sein. Und bei ihnen betrifft das sich zurücknehmen, die Art und Weise, wie sie sich geben, wie sie sich kleiden. Es soll sein in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht. Bitte lesen wir hier genau. Der Apostel gebietet nicht, dass Frauen sich schlampig kleiden sollen, gammelig kleiden sollen, möglichst geschmacklos kleiden sollen, so als graue Mäuse herumlaufen sollen. Nein, gefordert ist ehrbarer Anstand. Und dabei ist der Schmuck, durch den sie sich auszeichnen, eben nicht ein besonders ausgefallenes Outfit, ausgefallene Frisur, Gold, aufwendige Kleidung, sondern gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Nach dem Sündenfall, als Adam und Eva feststellten, dass sie nackt waren, vorher war ihnen das gar nicht zu Bewusstsein gekommen, sie schämten sich nicht vorher, aber nun nach dem Sündenfall ist ihnen die Kleidung als Bedeckung gegeben. Das ist die Funktion von Kleidung. Es geht also nicht darum, auf sich aufmerksam zu machen durch die Kleidung, in irgendeiner Weise sich dadurch in den Mittelpunkt zu stellen, sondern vielmehr kleide du dich, Frau, in ehrbarem Anstand. Und es fällt auf, wie breit hier der Apostel wird, wenn er aufzählt, schmücke dich nicht mit Haarflechten, Gold, Perlen, aufwendiger Kleidung. Eine Frau sollte nicht versuchen, durch ihr Outfit auf sich aufmerksam zu machen. Vielleicht auch eine andere Frau dadurch zu beschämen versuchen, angesichts der materiellen Segnungen, die sie hat und die vielleicht jemand anders nicht hat. Das sollte so in der Gemeinde nicht sein. Dann gibt es eben in unserer Kultur auch den Trend, den gab es auch schon damals, gerade bei der weiblichen Kleidung hin, ich sage einmal, zur Unsittlichkeit und zur Unkeuschheit. Ja, wir leben heute nicht in einer Kultur, in der es Frauen und auch jungen Mädchen leicht gemacht wird, sich schamhaft oder sittsam zu kleiden. Es ist keineswegs selten, dass gerade Männer, junge Männer anrufen und sagen, ich will Gott dienen, aber durch die Art und Weise, wie Frauen sich kleiden, auch in Gemeindeveranstaltungen, fällt mir das sehr schwer und ich werde dadurch abgelenkt. Ich möchte diesen Aspekt auch ansprechen. Und wenn ich das sage, dann will ich hier nicht missverstanden werden. Wir werden niemals einem Mann sagen können, du bist ein Opfer deiner Lust und du kannst eigentlich nichts dafür. Nein, das werde ich nicht sagen und das sagt auch hier das Wort Gottes nicht. Aber ich sage angesichts dessen, was wir hier lesen, es ist auch die Verantwortung der Frauen, sich so zu kleiden, dass sie für Männer, namentlich auch für unverheiratete Männer, kein Stolperstein sind. Und deswegen überlegen Sie sich bitte, überlegt euch bitte, was ihr anzieht. Hautenge Kleidung, bauchfreie Shirts, tiefe Ausschnitte oder Röcke, die absolut zu kurz sind. Das alles hat im Kleiderschrank einer Frau, die dem Herrn nachfolgen will, die sich zur Gottesfurcht bekennt, wie es hier heißt, nichts verloren. Und hier sind ganz sicher auch die Väter oder auch die Ehemänner in die Pflicht genommen. Und es ist gut, wenn Frauen, wenn auch Töchter hier durchaus auch einmal auf ihre Ehemänner und Väter hören, anstatt ihren Ansichten in den Wind zu schlagen. Um nicht missverstanden zu werden, was wir hier lesen, ist nicht die Aufforderung zu einem Kleidungsstil, wie er etwa von den Taliban propagiert wird mit ihren langen Burkas. Oder noch einmal, dass Frauen möglichst wie graue Mäuse herumlaufen sollen. Oder sich bewusst geschmacklos kleiden sollen. So einen Trend gibt es durchaus auch in den Gemeinden. Aber es geht hier um ein sich Kleiden in ehrbarem Anstand, mit Schamhaftigkeit und Zucht. Auch gerade angesichts der Sexualisierung unserer Kultur und auch angesichts des fehlenden oder des mangelnden Wissens um die Unterschiede zwischen Mann und Frau, die wir deswegen nicht mehr kennen, weil wir Gott als Schöpfer nicht mehr kennen. Erinnern wir uns an Römer 1. Und darum ist es gut, wenn sich in einer solchen Kultur, wie wir sie im Augenblick haben, sich christliche Frauen in der Art und Weise ihrer Kleidung nicht von jedem Modetrend bestimmen lassen, sondern von dem, was der Apostel hier schreibt. Kleiden in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht. Paulus sagt hier nicht, Kleidung, och, das ist Geschmackssache. Paulus sagt auch nicht, dass mit der Kleidung, das ist alles nur subjektiv. Und er sagt schon gar nicht, das Problem, das liegt doch nur im Auge des Betrachters. In der Art und Weise, in der eine Frau sich kleidet, sendet sie eine Botschaft aus. Und der Apostel schreibt, wenn ihr euch schmücken wollt, gut, aber dann mit guten Werken. So wie es für Frauen geziemt, die sich in allem bestimmen lassen durch die Gottesfurcht, die sich bekennen zur Gottesfurcht. Dein Reden, dein Bekennen, es muss hier mit deinem Auftreten korrespondieren. Du sendest immer eine Botschaft aus, wie du dich gibst. Das nennt man heute nonverbale Kommunikation. Oft hört man, Frauen wollen nicht behandelt werden wie Objekte, wie Lustobjekte, sondern mit Respekt und Achtung. Das ist doch völlig richtig. Aber dann geht es eben weiter. Dann bitte verhaltet euch auch so. Denn das sollte doch auch klar sein. Meint denn wirklich jemand, dass eine Frau, die sich wie eine Prostituierte kleidet, erwarten kann, dass sie mit Ehrerbietung behandelt wird? Umgekehrt ist nicht jedem von uns klar, dass eine Frau, die sich schamhaft, die sich ehrbar, wie es der Apostel hier schreibt, kleidet, die fleißig und zuverlässig ist, gewissenhaft in ihren Arbeiten, wesentlich mehr Respekt erhält? Möglicherweise, ich weiß es nicht, aber es ist, spricht einiges dafür, hat der Apostel, während er dieses hier schreibt, die Schilderung der Frau aus Sprüche 31 vor Augen. Wir können jetzt nicht dieses Kapitel lesen. Aber was wird hier über die Frau gesagt? Es wird gesagt, sie arbeitet hart und fleißig. Sie sorgt sich um die Armen, sie spricht mit Weisheit und sie hat das Vertrauen ihres Ehemanns und das Lob ihrer Familie. Genau darum geht es auch hier in 1. Timotheus 2. Es geht hier nicht mit dieser Aussage, das will ich auch ausdrücklich sagen, darum, dass wir in der Gemeinde ein Klima erzeugen, in dem jeder jeden richtet oder noch schlimmer, jede richtet, etwa gemäß dem Kriterium der Länge des Rockes oder was auch immer. Was der Heilige Geist hier durch Paulus sagt, das sagt er mit dem Ziel, dass du als Frau, nicht als Sexobjekt, sondern als ein von Gott geschaffener Mensch mit Würde behandelt werden sollst. Und das alles zur Ehre Gottes. Als Christen, geht mit eurer Geschlechtlichkeit, mit euren Reizen anders um, als es in unserer Kultur im Augenblick üblich ist. Und das ist ja das Paradoxe in der gegenwärtigen Situation. Einerseits wird uns eingeredet, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt, Gender Mainstreaming, und andererseits ist unsere Gesellschaft, wir brauchen nur die Werbung kurz anzuschauen, mehr als jemals vorher sexualisiert. Das Dritte, worauf uns der Apostel hier hinweist in unserem Abschnitt, christliche Frauen sind gerufen, Jünger des Herrn zu sein. Vers 11. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich habe den Eindruck, wir lesen über diese Aussage des Lernens sehr schnell hinweg. Und wenn wir darauf achten, dann fällt uns auf, dass hier steht, sie sollen lernen in der Stille und in aller Unterordnung. Das stimmt, das steht da. Aber bitte achten wir zunächst einmal darauf, dass Frauen überhaupt belehrt werden sollen. Ja, dass Frauen belehrt werden dürfen. Auch Frauen sollen Belehrung empfangen. Das Wort, was hier für Lernen steht, heißt im Griechischen so viel wie Jünger sein. Auch Frauen dürfen Jünger Jesu sein. Und damit knüpft Paulus an das an, was wir während der Wirksamkeit unseres Herrn hier auf Erden bemerken können. Nämlich, dass auch Frauen Jünger sind. Ich lese nur mal eine einzige Stelle dazu. Lukas Kapitel 8, Vers 3. Dort heißt es, Jesus verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Und die Zwölfe waren mit ihm und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt waren, Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Mit anderen Worten, auch Frauen waren Jünger Jesu, auch Frauen konnten und durften von Jesus lernen. Und Paulus sagt hier, genauso wie es zur Zeit des irdischen Dienstes von Jesus war, soll es auch in der Gemeinde zugehen. Und diese Einstellung entsprach keineswegs den damaligen jüdischen Rabbinern und Schriftgelehrten. Nicht nach der Liturgie des Talmud beteten diese Leute jeden Morgen, nachdem sie aufgestanden waren: Herr, Herr Gott, ich danke dir, dass ich nicht ein Heide bin, ein Sklave oder eine Frau. Frauen gehörten bei den Juden nicht in den Kreis rabbinischer Jünger. Das ist mit dem Kommen Christi anders geworden. Der Sohn Gottes, er machte auch Frauen zu Jüngeren. Auch sie sollen lernen. Sie dürfen lernen. Und das ist für die damalige Zeit eine erstaunliche Aussage. Sie dürfen lernen. An anderen Stellen des Wortes Gottes macht Paulus sogar klar, dass Frauen sogar unterweisen sollen. Etwa in Titus Kapitel 2, wo ältere Frauen in der Gemeinde angewiesen werden, Jüngere zu belehren, Jüngere zu schulen. Aber zurück zu dieser Aussage: Eine Frau soll lernen, soll Jüngerin sein, sie darf es. Und zwar in der Stille soll sie lernen und in aller Unterwürfigkeit. Mit anderen Worten, dadurch, dass sie jetzt lernen darf, dadurch, dass sie jetzt auch Jüngerin sein darf, soll sie nicht die Hauptschaft des Mannes in der Familie und die Autorität der Ältesten in der Gemeinde unterlaufen. Vielmehr soll sie lernen, soll Jüngerin sein, in aller Stille und in aller Unterwürfigkeit. Nicht wahr, das weiß jeder, der schon jemals irgendwo gelehrt hat oder auch einen Vortrag gehalten hat. Da meldet man sich dann im Anschluss an den Vortrag und sagt: Ich habe da noch eine Frage. Aber in der Art und Weise, wie dann diese Frage gestellt wird, merkt man sofort, im Grunde hat er gar keine Frage, sondern er will sich erst einmal selbst produzieren, vielleicht auch die Schwächen des Redners aufdecken oder ihn provozieren oder bloßstellen. Und es gab ganz offensichtlich auch Frauen, die das taten, die sich selbst produzieren wollten, die den Lehrer herausforderten, um seine Schwächen aufzudecken. Und da sagt Paulus, das geht nicht. Ihr dürft Jüngerinnen sein, ihr dürft lernen, aber in aller Stille und in aller Unterwürfigkeit. Es geht nicht darum, dass sie nicht auch einmal eine Frage stellen dürfen. Aber dann ist eben die Frage: Wie tust du das? Man kann mit Fragen, man kann mit Einwänden durchaus auch eine Gemeinde durcheinander bringen. Der Apostel fordert hier die Frauen auf, bei allem Jünger sein von ihnen, nicht die Autorität des Amtes in der Gemeinde bloßzustellen. Vielmehr empfangen die Lehre in respektvoller Weise. Dass Frauen auch beten dürfen und auch Jünger sein dürfen, also lernen dürfen, das ist etwas, das keineswegs aus der damaligen jüdischen Kultur ableitbar war. Das hatte Paulus keineswegs aus seinem Pharisäertum gelernt. Und nachdem Paulus darauf hingewiesen hat, dass auch Frauen Jüngerinnen sein dürfen, dass auch sie lernen dürfen, fährt er dann fort: aber ich gestatte einer Frau nicht zu lehren. Und auch nicht, dass sie über den Mann herrscht. Darum geht es jetzt. Sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Es ist deutlich, Frauen haben nicht die Berufung, um zu lehren oder über den Mann zu herrschen. Sie sind also nicht dazu da, um Pastorinnen oder Ältestinnen zu werden. Das Lehren und die Leitungsfunktionen dürfen in der Gemeinde nicht auf Frauen ausgedehnt werden. Und noch etwas, bitte lesen wir hier genau. Es geht hier um das Tätigsein von Frauen. Paulus sagt hier nicht einfach, Frauen dürfen keine Pastoren sein oder keine Älteste sein. So als ob sie nicht das Amt begleiten dürfen, aber die Tätigkeit, die dürften sie durchaus ausüben. Nein, es geht hier um das praktische Handeln, um das Lehren. Frauen, sie sollen nicht lehren. Ich will es hier schon vorweg sagen, wir werden es dann im nächsten Abschnitt hören. Paulus sagt hier keineswegs, jedermann soll lehren. Oder jedermann soll in der Gemeindeleitung ausüben. Wie gesagt, wir werden noch sehen, dass es auch hier ganz bestimmte Kriterien gibt. Aber eines ist deutlich. Und darum geht es heute Morgen. Frauen ist das Lehramt und das Leitungsamt generell untersagt. Jemand, der in der Gemeinde leitet, muss männlichen Geschlecht sein. Noch einmal, das ist nicht das einzige Kriterium für einen Leitungsdienst in der Gemeinde, aber es ist das erste Kriterium, das hier in diesem Zusammenhang genannt wird. Und jetzt bitte achten wir darauf, dass Paulus dieses nicht mit der damaligen Situation in Ephesus begründet. Er begründet das nicht mit der damaligen Kultur oder Zivilisation, sondern er begründet das dreifach. Erstens mit der Schöpfung. Adam wurde zuerst gebildet, dann Eva. Zweitens mit dem Sündenfall. Adam wurde nicht verführt, aber die Frau, die wurde verführt. Und drittens mit der Heilsverheißung, die die Frau ja gleich nach dem Gericht hörte. Dein Same wird den Kopf der Schlange zertreten. Das heißt, die Frau wird in das Heilsgeschehen insofern hineingenommen, als aus ihren Samen einmal der Erlöser kommen wird, oder so wie es Paulus hier sehr kurz zusammenfasst, sie wird gerettet werden durch Kindergebären. Alle drei Aussagen sind nicht nur historische Hinweise, sondern haben auch für die Gegenwart Bedeutung. Schauen wir uns das im Einzelnen an. Zunächst zu dem Aspekt der Schöpfung. Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Diese zeitliche Reihenfolge gibt auch eine Rangordnung an. An anderer Stelle lesen wir im Neuen Testament, dass die Frau um des Mannes willen geschaffen wurde. 1. Korinther 11. Sie ist geschaffen worden zu einer Hilfe, die ihm entspricht. Natürlich lehnen das Darwinisten heute ab. Schöpfung ist für sie ein Mythos und darum natürlich dann auch die Erschaffung von Adam und Eva. Aber halten wir fest, Paulus ist da völlig anderer Meinung. Erstens glaubt er nicht, dass der Schöpfungsbericht und auch die Erschaffung von Adam und Eva Mythen sind. Und zweitens ist er davon überzeugt, dass das, was sich damals ereignet hat, was damals geschehen ist, auch für unser Verhalten heute, für unsere Ethik heute, Maßstäbe gibt. Die erste Erschaffung Adams bringt etwas zum Ausdruck über die Ordnungen in der Familie und auch über die Gemeinde, von denen Gott will, dass sie in jeder Kultur und in jeder Situation beachtet werden. Kurzum, dass Frauen nicht lehren sollen, noch über den Mann herrschen sollen, ist nicht Ausdruck eines Frauenhasses, sondern es ergibt sich aus der Schöpfung. Ferner begründet das Wort Gottes das Nein zum Leiten und Lehren von Frauen damit, dass nicht Adam, sondern Eva verführt wurde. Vers 14. Paulus sagt hier übrigens nicht, wie man es gerne hört, dass Frauen leichtgläubiger sind oder schuldiger wären als die Männer am Sündenfall und man ihnen deswegen keine Leitungsfunktion anvertrauen kann. Paulus sagt, du kannst bereits in den ersten Kapiteln der Bibel erkennen, was passiert, wenn die Aufgaben, wenn die Verantwortungen umgetauscht werden, vertauscht werden. Und wenn die Frau sich etwas anmaßt, was ihr nicht zukommt. Sie wurde verführt. Nicht, wo war Adam, als Eva versucht wurde? Vermutlich stand er neben ihr. Denn als sie ihm die Frucht gab, da brauchte sie ihn nicht lange zu suchen. Sie wandte sich an ihn und gab ihm die Frucht. Es scheint also so gewesen zu sein, dass Adam während des Gespräches zwischen der Schlange und Eva dabei stand und die ganze Zeit schwieg. Kein Wort sagte. Er hatte mit anderen Worten seine Autorität aus der Hand gegeben. Er schritt nicht ein. Er ließ seine Frau mal machen. Und Paulus sagt, wenn Männer wieder versagen, wenn sie wieder keine Leitung übernehmen oder sich diese von den Frauen wegnehmen lassen, dann entsteht erneut Chaos. Darum erlaube ich nicht, dass eine Frau lehrt, noch dass sie über den Mann herrscht. Erinnert euch daran, was einst geschah. Und dann noch eine dritte Begründung. Sie, also die Frau, so lesen wir in Vers 15, soll davor bewahrt werden durch Kindergebären. Denn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Eva, sie wurde in den Heilsplan Gottes hineingenommen durch Kindergebären. Aus ihrem Samen wird einmal der Heiland kommen. Und Paulus begründet hier die Hauptschaft damit, dass die Rettung dadurch erfolgte, dass es eine Frau war, die den Christus geboren hatte. Sie wird gerettet, wie? Durch das Austragen von Kindern. So hat Gott der Frau, die sich hat verführen lassen, gleich nach dem Sündenfall die Verheißung gegeben. Der Same der Frau, er wird den hervorbringen, der der Schlange den Kopf zertrat. Und wenn die Frau diese Aufgabe des Gebärens, des Mutterseins wahrnimmt, dann wird sie tatsächlich vor vielem bewahrt und vor vielem gerettet. Das ist ihre Aufgabe. Paulus sagt hier, das gilt für jede Frau. Es ist gerade für die Frau gut, wenn diese Ordnung zwischen Mann und Frau bestehen bleibt und sie sich auf diesen Aufgabenbereich im Blick auf die Frau als Mutter konzentriert. Paulus ermahnt uns in diesem Abschnitt, in unseren Verantwortungen als Männer und Frauen Verantwortung zu übernehmen, also das zu tun, was Gott uns zu tun befiehlt, aber eben auch nicht mehr, auch die Grenzen zu beachten. Verantwortung zu übernehmen. In der Art und Weise, wie wir beten. Hier werden die Männer angesprochen. In der Art und Weise, wie wir uns kleiden. Hier werden die Frauen angesprochen. In der Weise, wie wir unsere Jüngerschaft auszuüben haben. Auch Frauen sind Jünger. Und in der Weise, wie wir Gottes Ordnungen respektieren, auch im Lehren und im Regieren der Gemeinde. Alle diese Punkte sind heute wahrlich aktuell und sie sind höchst wichtig für die Gesundheit der Ortsgemeinde. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen.